Hallo und herzlich willkommen zum 12 Minutes Foodcast. Mein Name ist Sascha und ich bin einer von zwei Gastgebern hier. Zu mir passen die Begriffe Food Lover, Nature Friend, Hotel, Gastro, Holiday Fan, Apps und Software, Digital Marketing und Booking Engines.
Ich bin Jan, hallo, und ich bin der zweite Gastgeber. Zu mir passen die Begriffe Kochen, Essen, Trinken, Gastrokonzepte, Food Trend Scout, selbstständig, mit zwei Restaurants bin ich auch noch, und wer mehr wissen will, unter www.beyond-gastronomy.com.
Kurz und knackig geht's in 2x12 Minuten auf den Garpunkt für Interessierte, Genießer und Gastgeber.
Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
Herzlich willkommen zur 21. Folge Pizza Hawaii, der Frankenstein der Gerichte, oder warum gibt es Pizza Hawaii? Ihr merkt schon, heute wird es ein bisschen außergewöhnlich, was die Menüauswahl angeht. Und da haben wir natürlich wieder unseren Profi Jan mit dabei. Was kommt denn bei dir auf die Pizza Hawaii, oder hast du uns was ganz anderes mitgebracht?
Tag Sascha, komm, bitte bei so einem Elfer, was habe ich denn wohl dabei?
Hast du vielleicht die Tiefkühl-Wagner-Pizza Hawaii dabei?
Also nein, ich würde niemals würde ich eine Pizza Hawaii essen. Niemals. Deswegen will ich diese Folge auch dringend machen, weil ich will alle umkehren jetzt. Ich will alle belehren, alle bekehren. Aber ich habe in der Tat, auch aus der Zeitknappheit vor dieser Folge, ich habe mir eine wunderbare Tiefkühlpizza besorgt. Und zwar eine der modernen Art und Weise. Es gibt ja ein deutsches Unternehmen, die handgemachte Pizza einfrieren und verkaufen.
Ach hier, die mit dem Gusto, mit dem Schnurrbärtchen. Wirklich beste Pizza überhaupt, echt zu empfehlen. Esse ich auch super gerne mal.
Also nicht beste Pizza überhaupt, weil die gibt es ja nach wie vor in Neapel, aber mit Sicherheit die beste aus dem deutschen Tiefkühlregal, finde ich.
Ja, okay, genau. Natürlich ein bisschen relativieren. Also erstens muss ich ja sagen, du kannst gerne versuchen, uns umzukehren. Früher war ich absoluter Fan der Pizza Hawaii. Das hat sich jetzt gelegt.
Ja. Tüt. Ich habe ganz schlechten Empfang.
Ja, und nein, also natürlich ist die Pizza von den Gusto-Leuten nicht die beste überhaupt natürlich, weil es wird immer eine bessere geben, aber tatsächlich, die kann ich wirklich mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen und sagen, holt euch die, holt euch noch ein paar Zutaten dazu, ein paar Champignons und so weiter, die kann man wunderbar machen, die wird richtig knusprig, ist groß, ist heiß, ist lecker, denke ich, nach meiner Wahrnehmung auch klassenend besser als das, was sonst da so liegt.
Und ich fand es vor allen Dingen mutig, von diesem Unternehmen diesen Markt so aufzumischen, ein Produkt zu nehmen, was seit Jahren gefühlt sich nicht verändert hat, außer dem Belag obendrauf und den Namen auf der Verpackung. Und einfach das mal neu zu denken und zu sagen, so Freunde, Pizza muss doch handgemacht werden. Ich will sie aber trotzdem vielleicht irgendwie schnell mal mit nach Hause nehmen zum Aufbacken. Kann ich das kombinieren? Und ja, sie können es. Und es ist wirklich dafür eine hochwertige Pizza. Viele Grüße nach München. Wir haben keinen Vorteil davon, wenn wir das jetzt hier nennen. Wir mögen sie nur beide sehr gerne.
Genau. Und es ist ja auch, muss man auch sagen, ein knallhart umkämpfter Markt. Also wenn man sich so die Tiefkühltruhen in den Lebensmitteleinzelhandel anguckt, die ist ja voller Pizzen. Also da so reinzugehen, ne? Chapeau. Also.
Und wie kommst du auf diese Idee, eine Ananasscheibe auf eine Pizza zu legen? Sag ja, das geht nicht.
Ja, einfach weil gut und lecker und passt dazu. Also ich kenne zum Beispiel, finde ich ja, die Kombination Hawaii. Also das ist, ich glaube, die Kombination Hawaii ist ja nichts anderes, außer dass du eine Scheibe Ananas irgendwo dazwischen legst. Finde ich zum Beispiel gut. Die hole ich mir dann immer, wenn ich weiß, ich möchte davon am nächsten Tag noch was essen. Weil das ist, da weiß ich, da habe ich dann noch ein bisschen was mit Saft irgendwie, was ich am nächsten Tag noch gut essen kann, zum Beispiel bei einem Burger.
Na gut.
Das jetzt spricht nicht für meine Kulinarik. Ich weiß, ist ein rein taktisches Mittel bei mir. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, wie kommt man darauf? Da muss man schon echt abgefahren sein. Weißt du, woher es kommt?
Ja, also ich würde versuchen mal, das ein bisschen aufzubohren, weil im Grunde genommen, wir haben ja gelernt, Pizza ist
Hallo.
Hallo. Jetzt ruft noch jemand an gerade, der sagt, Pizza Hawaii ist schlecht. Tut mir leid, irgendwie. Ja.
Kann man verstehen. Die Stürme der Entrüstung brechen sofort über uns herein.
Ja, ich habe das jetzt mal kurz irgendwie, ich nehme das Gespräch nachher irgendwie. Gustavo Gusto ruft gerade aus München an. bedankt sich für den Werbespot. Nein, also Spaß beiseite. Also Pizza ist ja ein uritalienisches Essen. So. Und da fragt man sich, was haben Italiener denn irgendwie, was hat die geritten, dass die da eine Ananascheibe drauflegen? Und sie waren es natürlich nicht. An diesem Beispiel der Pizza Hawaii kann man so wunderbar so adaptierte Gerichte und Herkunftsvermischungen beschreiben, dass es einfach ein sensationeller Titel für eine Folge war. Bedeutet, wir gehen mal in die Zeit zurück, wo Pizza groß geworden ist. Pizza ist ursprünglich aus Neapel. Wir haben irgendwann auch schon mal darüber gesprochen, dass es da meiner Meinung nach immer noch die beste Pizza gibt. Meistens Margherita oder die Marinara. Und die Pizza hatte sich zu der Zeit noch nicht so wirklich in Italien ausgebreitet. Also es war ein regionales Gericht. Und erst ist die Pizza dann mit Arbeitern, also es gab ja eine riesengroße Migrationsbewegung. Ne? Wir haben ja auch viele Italiener, sind nach Deutschland gekommen wegen Arbeitsplätzen. Viele Leute aus dem Balkan, viele Leute auch aus der Türkei, die heute ja auch irgendwie noch erfolgreich Restaurants hier betreiben. Und so sind Italiener auch nach Amerika ausgewandert und haben ihre Pizza mitgebracht in die USA. Und dort hat sich die Pizza dann weiterentwickelt, weswegen wir dann auch plötzlich so die Pizza bekommen haben mit den so Riesenteigboden und mit ganz komischen Geschmacksrichtungen, weil überall, wo ich ein Produkt einführe, wird es ja eine Umwandlung geben mit den schon vorherrschenden Essgewohnheiten. Und dann kam irgendwann ein Kanadier auf die Idee, also USA, Kanada, ne, liegen ja an der Grenze. Dann kam ein Kanadier auf die Idee, man weiß auch namentlich, wer es war nämlich ein Grieche, also jetzt wird es noch ein bisschen lustiger, Sam Panopoulos, der hatte eine Pizzeria in Ottawa und der hat 1962 sich gedacht, Mensch, das ist doch klasse, irgendwie, ich habe irgendwie Käse, das ist ein bisschen salzig, ich habe eine süße Ananas, also packe ich mal die Ananas oben drauf mit Schinken dazu. Das ist doch eine coole Geschichte. Wollten die Leute am Anfang nicht und haben es dann irgendwann gefeiert, weil es geschmacklich natürlich irgendwie gut kombiniert wird. Und aus den USA ist die Pizza dann zurück, also nicht nur die Pizza Hawaii, sondern übrigens die Pizza-Bewegung, zurück nach Italien und hat sich von da in ganz Italien, in ganz Europa und dann weltweit ausgebreitet.
Ja, also nur mal, wenn wir glauben, dass Globalisierung erst jetzt um 2000 oder seit den 90ern ein Thema war, da hat, das muss man sich mal vorstellen, Pizza in Italien erfunden, Rübergang nach Amerika. Der Grieche in Kanada nimmt das typisch kanadische Fruchtgewächs, was dort ist, eine Ananas, legt die auf ein italienisches Gericht, um es dann wieder zurück zu importieren. Und wir feiern jetzt hier in Europa die Pizza Hawaii. Das ist doch mal eine abgefahrene Globalisierungsgeschichte.
Ja, und das Lustige ist ja noch, ist ja, dass Ananas ursprünglich gar nicht in Hawaii angebaut wurde, sondern in den USA. Und die dann nur angefangen haben, im riesengroßen Stile irgendwelche Ananas-Farmen auf Hawaii aufzumachen, weswegen dann einfach der Name Hawaii gewählt wurde. Ne? Das ist eine super Geschichte, die ist übrigens auch in anderer Art und Weise nochmal zu erzählen. Und ich versuche mal so ein bisschen das wiederzugeben, was ich auch gelernt habe von Martin Trenk. Der hat einen Lehrstuhl für Ethnologie in Frankfurt und der befasst sich so ein bisschen mit Food-Ethnologie. Und der hat mal versucht, dieses ganze Thema der Essensglobalisierung zu beschreiben. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Pizza irgendwie einen Umweg über die USA gemacht hat, sondern mit Bewegung von Menschen bewegt sich ja automatisch Essverhalten und wird dann, wo ich mich neu niederlasse, ja auch verändert. Das ist insofern interessant, weil es unterschiedliche Bewegungen gibt. Also einmal, und das verbindet Martin Trenk mit Kolumbus, mit der Entdeckung auf dem Weg nach Indien, mit der Entdeckung von Amerika, der ja von dort erstmal einzelne Lebensmittel mitgenommen hat. Ne? Der hat die Kartoffel, das ist wohl das bekannteste Beispiel, aber auch Mais, Tomate und Chili und die Kakaobohne von Amerika mit nach Europa genommen. So. Und wir haben uns erstmal schwer getan, damit was anzufangen. Und konnten mit der Kakaobohne auch nicht so viel anfangen und haben dann einfach mit den Produkten, die da waren, die so ein bisschen etabliert und die mit unserem Essverhalten abgeglichen und damit dann, ich sag mal so in Anführungsstrichen, eingebürgert. Ne?
Die romantische Vorstellung, dass Kolumbus das erste Mal, muss man sich vorstellen, zu einer Zeit, wo wir ja mehr oder weniger, ich glaube, von der Essenszubereitung und so weiter noch ganz weit entfernt waren von dem, was wir heute von guter gehobener Küche oder darunter verstehen. Und dann packt er da so einen Sack mit irgendwie Chilis aus und Mais. Und ich glaube, die Leute waren so, wow, ne? Die müssen ja richtig geflasht gewesen sein.
Ja, aber eben nicht nur positiv mit Sicherheit, ne? Also viele konnten damit auch nichts anfangen. So. Und das heißt, das hat sich dann auch erstmal so ein bisschen ausgebreitet und jeder hat dann irgendwie ein Produkt bekommen. Dann entstehen natürlich viele Zufälle, dann macht jemand was damit, dann funktioniert das gut und dann bewegt sich das weiter. Und in einem zweiten Gang, auch in diesem im Zuge des Kolonialismus, sind dann nicht einzelne Produkte, sondern auch einzelne Gerichte ausgetauscht worden. Und das ist unter anderem das, wo auch die Pizza irgendwie in die USA gekommen ist und dann zurück nach Europa. Es gibt ein anderes sehr beliebtes Beispiel, was auch total logisch klingt. Das ist Curry.
Oh yes, okay. Also genau, Curry verbindet man mit dem indischen Gericht, wo tatsächlich auch im Idealfall auch Curry drin ist. Ja. Und dann, ich sag mal, für mich ist das immer irgend so ein ja, fast so eine Art Eintopf, ne, mit irgendwie geilen Pasten und Curry und ein paar geilen Geschmacksrichtungen, bisschen Fleisch drin, Reis ist, glaube ich, auch gern dazu, ne, so in die Richtung, so verstehe ich ein indisches Curry.
Genau, mit dem Unterschied, dass die Inder dieses Wort Curry nicht kennen.
Okay. Also wenn ich in Indien an die Straße gehe und sage, ich hätte einen Curry, dann guckt er mich an und sagt, verstehe dich nicht.
Ja, er schüttelt den Kopf grob, ne, so links und rechts. Mittlerweile wahrscheinlich ja, aber im Grunde genommen haben diese ganzen Gerichte und diese ganzen Eintöpfe, die sie machen, haben alle Eigennamen. Und Gewürzmischungen heißen in Indien auch nicht Curry, sondern sie heißen Masala. Und was passiert ist, also es gibt das Wort Curry, also K-A-R-I, aber im Prinzip vergesst es gleich wieder, weil das, worum es eigentlich geht, wie Gewürzmischungen und wie Gerichte, das haben die Engländer. Also Indien war ja kolonialisiert durch die Engländer und die Briten und die haben dann versucht, als sie zurück sind nach Großbritannien, haben sie versucht, so ein bisschen diese Gewürzmischungen zu kopieren und haben sie dann Curry genannt. Und da sind natürlich auch so sehr indische Gewürze mit drin, ne? Wie, keine Ahnung, Kurkuma zum Beispiel ist ja auch ein farbgebender Teil, aber auch irgendwie Piment, auch irgendwie Zimt ist mit drin und Chilis mit drin und so weiter. Was dann aber spannend ist, jetzt versuchen die Briten, die Eintöpfe, die sie in Indien kennengelernt haben, mit den Gewürzen, die sie dort kennengelernt haben, in England nachzubauen. Und müssen das natürlich auch so machen, dass die Briten das essen.
Ja, dann fehlt ja noch ein bisschen, jetzt so ein bisschen die pauschale Schublade der Briten. Da fehlt ja ein bisschen Minze und ein bisschen Hammel und dann wird das schon.
Ja, und sie haben, also das bekannteste Beispiel ist Chicken Tikka Masala, wie es in Großbritannien lange Zeit eines der beliebtesten oder das beliebteste Essen war. Das heißt, dass, naja, diese Essvorlieben der Inder, die konnten einfach gar nicht transportiert werden. Das bedeutet, da musste ganz viel zum Beispiel Kokosmilch mit rein oder Sahne. Und Sahne machen die Indern ihr Essen nicht. Also das heißt, es wird etwas adaptiert und wird dann berühmt und jeder in Großbritannien isst Chicken Tikka Masala und denkt, das ist ein indisches Curry. Und dann fahren sie irgendwann mal nach Indien, ich war ja selber mal da, und stellen plötzlich fest, dass alles das, was du irgendwie kanntest, also Obacht, es gibt eine Änderung mittlerweile, aber alles das, was du kanntest, hat überhaupt keine Relevanz, weil es einfach nur kopierte Geschichten sind, irgendwo was übernommen in Gericht und dann für deine Zwecke verwendet. Guck dir doch mal unsere deutschen Running-Sushi-Bars an. Was hat das denn mit Japan zu tun?
Ja, also ich wollte gerade auch, nach meinem England-Bashing wollte ich auch mal eine Lanze für die Engländer brechen, dass sie versucht haben, und das gilt ja genau auch das, was du gerade sagst beim Thema Sushi, dass sie versucht haben, etwas aus einem Land, wo eben eine ganz auch über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsene Esskultur ist, das in einem ganz anderen Ort, auf einem ganz anderen Kontinent nachzukochen, ist halt eine Riesenaufgabe. Also jeder, der schon mal, und also mir fehlt tatsächlich Indien und die asiatische Küche noch live dort gegessen zu haben. Und manchmal hat man das Glück, hier in so ein mehr oder weniger noch traditionelles Restaurant oder so zu gehen und dann schlackerst du mit den Ohren, was die nochmal mit Gewürzen anstellen. Ja, das ist völlig abgefahren.
Ja, und gerade in Indien, es gibt da Gewürze und Kräuter, die gibt es hier nicht mal. Also das ist so, du kannst es auch gar nicht nachbauen und uns würde es auch gar nicht schmecken hier. So, und dann kam irgendwann, also die Globalisierung, Kolonialisierung und Migration geht weiter. Ne? Wir Menschen haben ja angefangen, uns immer weiter zu bewegen. Der Tourismus wurde erfunden. Das heißt, man reist überall hin, man lernt vielleicht auch erste Gerichte irgendwo kennen. Und dann letztendlich, das, was dann passiert, ist dann so ganz, dass ganze Küchen exportiert werden. Also und so kam dann auch irgendwie diese vermeintlich authentischen Küchen, zum Beispiel China-Restaurants, japanische Küchen, Thailänder, dann irgendwo in Europa an. Und übrigens ja vice versa. Es geht ja auch in die andere Richtung. Es gibt, fällt mir jetzt gerade ein als Beispiel, es gibt eine sehr bekannte deutsche Restaurantkette in Asien, die dort natürlich welche Gerichte kocht? Schnitzel, Kartoffelsalat, Bratwurst und Haxe.
Das ist auch, und ich glaube, einer unserer Exportschlager, das habe ich, komme ich auch, ich sag mal, dreimal im Jahr kommt mir das irgendwie durch irgendeine Bubble, irgendeine Timeline. Deutsches Brot. Also wir haben, glaube ich, eine hervorragende Bäckerkultur. Und das wird an vielen Orten, hat man die Geschichten gehört, dass ein deutscher Bäcker ins Ausland gegangen ist, da angefangen hat, das Brot mal nach traditioneller deutscher Bäckerkunst, Bäcker nach dem Bäckerhandwerk zu machen. Und das absolut abgeht, ne?
Ja, und da muss man eben aufpassen, kann er das wirklich, also das ist jetzt mit Sicherheit dann so, wenn ich es wirklich echt mache, dann brauche ich auch die echten Produkte. Und das fällt ja wahnsinnig schwer. Also du kannst ja, wenn du in der Karibik deutsches Brot backen willst, kriegst du Schwierigkeiten, weil du kriegst die Mehlqualität gar nicht, weil das Getreide dort unter ganz anderen Bedingungen wächst. Das heißt, wenn du da Weizen anbaust, du hast ganz andere klimatische Bedingungen und du kriegst einen ganz anderen Stärkegehalt und so weiter. Also es ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, du kriegst immer irgendwie etwas hin, was einer Vorstellungskraft entspricht. Also ich will nochmal zurückkommen auf den Sushi-Laden. So, für uns war klar, japanisch ist Sushi. So. Also, und so wie wir es heute auch noch kennen und so wie es heute auch überall in den ganzen Sushi-Bars mit drin ist, das ist die Vorstellung, die wir haben, wie japanische Sushi aussehen. Und wenn du dann mal in Japan bist, dann stellst du plötzlich fest, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Und ähnlich ist es natürlich so, dann macht natürlich hier auch kein Japaner die Sushi-Bars mit wirklich einem Küchen-Background und mit wirklich gelernten Rezepten, sondern dann kriegst du halt die Sushis von den Thailändern, von den Vietnamesen, vielleicht von den Bangladeschi oder sonst wie. Und wir haben uns damit ja angefreundet. Also wir wissen ja, dass es nicht unbedingt authentisch ist, sondern dass es einfach unserer Vorstellung dessen entspricht.
Und ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, merke ich, wo wir so darüber reden, dass ich sage, okay, also ich kann verstehen, dass jemand sagt, hey, ich versuche einfach in China ein deutsches Restaurant aufzumachen und dann bringe ich denen auch mal Schnitzel und dann mögen die das vielleicht. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, hey, ist es nicht auch total cool, mal genau das zu Hause nicht zu haben, weil das für mich ein viel größerer Anreiz ist, mal die Originalgeschmäcker irgendwo anders in einem anderen Land zu erleben und dann dorthin zu reisen. Also muss immer überall das nachgekocht werden, war gerade so ein Gedanke, wo ich sage, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also es wäre doch total okay, wenn es hier quasi nur ganz, ganz wenig Sushi gibt, bis hin zu gar keinem. Man sagt, hey, wenn du Sushi haben willst, das gibt es halt nur in Asien, dann musst du halt da mal hin. Ne?
Ja, aber das funktioniert natürlich auch nicht, weil wir Menschen sind einfach neugierig. Wir reisen. Das heißt, was ich auf der Reise kennengelernt habe, dann habe ich irgendwann eine Sehnsucht dazu. Das heißt, ich möchte es gerne auch hier essen. Und von daher kann ich durchaus verstehen, dass sich da so diese Geschmacksvielfalt oder das Angebot einfach auch aufbricht. Weil ansonsten hätten wir jetzt hier ja nur deutsche Restaurants. Ne? Also ich meine, das funktioniert ja auch schon seit der Arbeiterbewegung nicht. Als dann die Griechen gekommen sind, die haben hier griechische Restaurants aufgemacht. Und dann gab es den Balkan-Grill. Und das haben die natürlich alles in irgendeiner Art und Weise adaptiert, so dass es ins Deutsche passt. Aber ich glaube, man muss einfach aufpassen, wenn man denkt, dass das, so wie ich es hier esse, auch baugleich irgendwo in dem Land, wo es eigentlich herkommt, zu finden ist. Kurze Ergänzung dazu, dass diese deutsche Restaurantkette in Asien heißt übrigens Brotzeit. Das bedeutet, da ist auch der Name dann Programm irgendwie, man geht in alle Klischees mit rein und gibt dann natürlich auch wahrscheinlich irgendwie bayerisches Bier. So, nur der Vollständigkeit halber, für die diesmal
Genau. Ich finde so auch das, was du jetzt schon angesprochen hast, also natürlich, ich meine, jeder kennt das, also gefühlt, wenn du irgendwie in Deutschland rumreist und sobald der Ort ein bisschen größer ist, dann gibt es einen Griechen, dann gibt es einen Italiener, da gibt es meistens noch irgendwie Indisch, dann gibt es noch einen Döner, ne? Also da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass das überall so ist. Die Frage ist, es gibt da halt auch überhaupt keine Qualitätskontrolle. Also ich glaube, es kann jeder sagen, ich mache jetzt, habt ihr hier einen Griechen im Ort? Nein, ich mache einen auf. Und die Frage ist, ob das noch ein bisschen meine These noch ein bisschen steiler zu formulieren. Also, dass praktisch jeder ein Restaurant in einer Richtung aufmachen kann, ohne dass es jemand kontrolliert. Also, ne, im Idealfall würde dann mal ein Italiener vorbeikommen und würde sagen, hey, machst du die Pasta jetzt selber? Oder, ne, also komm, ich zeig dir mal ein bisschen hier, wie man mal eine richtig gute traditionelle Carbonara macht. Du kannst hier nicht mit Fertigsoßen und so weiter, sondern ich möchte, dass das schon ordentlich ist. Das meinte ich mit dem Geschmack, den ich dann so ein bisschen gerade romantisch hin und her geträumt habe und gesagt habe, macht das Sinn, dass wir das überall haben.
Ja, ich bin ja bei dir und ich erkenne es ja auf dem gastronomischen Markt gerade, dass, also gerade so, wenn ich jetzt mal irgendwie in mich reindenke, asiatische Restaurants, also wir hatten schon sehr lange, hatten wir die japanischen Sushi-Bars da. Mittlerweile ist erkannt, dass Sushi nicht das einzige japanische Essen ist, ne, was dazu geführt hat, dass Ramen-Bars aufgemacht haben und dass B, durchaus schon das Wissen der Gäste, der Konsumenten, der Menschen ja auch immer besser wird, weil ich ja alles sofort nachforschen kann. Ich kann es in Frage stellen. Das heißt, ich habe, wenn ich mich einer speziellen Küche verschreibe in meinem Restaurant, mittlerweile einen etwas höheren Druck, auch wirklich zu gucken, ist es das wirklich? Also ist das wirklich japanisches Essen? Ist das wirklich chinesisches Essen? Also nur als Beispiel, chinesisches, dieses klassische Süß-Sauer, ne? Das gibt es so in China irgendwie gar nicht so flächendeckend, wie man immer denkt. Aber wir würden sofort süß-sauer, Ente süß-sauer verbinden mit China. Ne? Also das ist so, das ist total spannend. Genauso wie Tex-Mex. Ne? Also jeder Mexikaner wird sich im Grab umdrehen, weil das auch irgendwie so eine bunte Vermischung ist von unserer Vorstellung von mexikanischer, texanischer Küche mit Burritos und so. Und wir haben ja mittlerweile gelernt mit den ganzen Taquerias, mit den Taco-Läden, die in Großstädten vorhanden sind, dass es eine andere Art und Weise auch des Essens gibt. Und da bin ich total bei dir. Diese Kontrolle, in Anführungsstrichen, wie du sie benennst, wird ja stattfinden, aber meistens ja durch die Gäste selber, die einfach wesentlich informierter sind, die wesentlich eher Bescheid wissen, wahrscheinlich gekoppelt mit einem guten Marketing des Restaurants, um diese Story zu erzählen, um vielleicht auch darauf hinzuweisen, zu sagen, ja, hey, aber wir sind vielleicht Deutsche, wir kochen aber, weiß ich nicht, türkisch, weil wir haben vielleicht 2 Jahre in der Türkei gelebt und meine Großonkel, Tante, wie auch immer, reist irgendwie jedes Jahr einmal durch die Türkei und bringt authentische Rezepte mit und wir versuchen, die umzusetzen. Also da ist durchaus ein Druck entstanden. Bin ich bei dir.
Ja, das ist ganz spannend zu beobachten. Das ich muss bei Griechen, ich muss immer ein bisschen lächeln, weil ich ja doch so den einen oder anderen Griechen auch mal in meinem Leben besucht habe und ich das automatisch immer verbinde mit einem überproportionalen Genuss von Ouzo, der anscheinend in jedem griechischen Restaurant gerne aus und viel ausgeschenkt wird, wo man sich dann auch fragen muss, ob das eventuell auch eine Korrelation gibt zur Qualität des Essens, wenn so viel Schnaps ausgeschenkt werden muss.
Ja, unbedingt. Aber man verbindet ja auch einen Griechen nicht nur mit dem Ouzo, sondern den verbindet man ja auch mit dieser Akropolisplatte. Ne? Also das heißt Fleisch en masse. Und mittlerweile haben wir ja erkannt, dass das gar nicht stimmt. Und jetzt tun die Griechen gut daran, und man sieht es in Großstädten schon, dass sie anfangen, uns mal so ein bisschen mitzunehmen auf die Reise des wirklichen griechischen Essens, weil die natürlich mit Messe, mit ganz vielen anderen Themen wirklich aufwarten können. Also die sind letztendlich das lebende Beispiel für tolle mediterrane Ernährung. Und das ist ein riesen Potenzial gerade da. Und das ist so ein bisschen dann der nächste Step. Ich glaube, wenn ich das mal fortführen soll, nachdem wir von dem einzelnen Produkt über die Gerichte, über einzelne Küchen, landen wir jetzt dahin, irgendwann nochmal ein bisschen diese Echtheit und vielleicht auch eher dahin zu kommen, dass man diese Adaption, die automatisch, glaube ich, immer passiert, wenn ich irgendwas Exotisches mitnehme, damit ich eben nicht so einen Frankenstein entstehen lasse, also irgendwie so eine komische Kreatur, muss ich mich damit auseinandersetzen und muss vielleicht die Geschichte auch so aufbauen, dass ich sage, hey, ich bin gar kein Grieche mehr, sondern vielleicht bin ich einfach ein mediterranes Restaurant.
Ja, spannender Gedanke. Sag mal, was hast du die Uhrzeit im Blick? Ich habe gefühlt, wir sind schon wieder so ein bisschen im Thema und kommen schon wieder ein bisschen tiefer rein. Und da sagt meine innere Uhr immer, na, das ist doch wahrscheinlich schon wieder Zeit, diese Impulsgebung hier zu beenden für heute.
Ja, und ich muss meine Pizza ja auch aus dem Ofen holen jetzt langsam. Also
welche hast du dir geholt? Können wir doch ganz kurz sagen. Die haben nämlich tatsächlich...
Ich mag die, habe die klassische Margarita, die finde ich gut.
Ah, super. Wunderbar.
Es gibt übrigens auch nur just for info, also wer jetzt sagt, Pizza Hawaii irgendwie ist trotzdem noch cool. Es gibt mindestens ein dänisches Restaurant, was ich gefunden habe, was eine Pizza mit Kiwi macht.
Es sind ja, ich meine, die Pizza ist ja auch dankbar, weil es ist ja quasi Teig mit ein bisschen Soße. Da kannst du ja auch alles rauflegen. Da könnt ihr euren Tex-Mex rauflegen, da könnt ihr euer Chicken Tikka Masala rauflegen, wie euch schmeckt. Wir wollen euch natürlich niemals, würden wir euch vorschreiben, was ihr nach eurem Geschmack, was euch gut schmeckt. Und daher probiert aus, habt Spaß daran, kocht Sachen. Wahrscheinlich gibt es auch Sachen, Kombinationen, die sind so gut, da würden wir nie drauf kommen. Und das ist dann kein Frankenschein, sondern ein schönes Dornröschen. Ja, The Beauty und The Beast liegen wie immer nah beieinander. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Meinungen habt, gebt die gerne kund. Lasst mal eine Bewertung da, schreibt mal. Besucht uns auf Facebook, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Jan steht ja auch immer gern bereit, mit Fachwissen um die Ecke zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.